ARD. Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Eine Radiosendung, die Sie immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hören können. Oder jederzeit, wann immer Sie möchten, als Podcast über die ARD Audiothek oder über YouTube oder die bekannten Podcast-Plattformen. Jede Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit und bringt uns 8 Songs aus ihrem Leben mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zum ersten Mal sitzt hier heute jemand, der bei Wikipedia als deutsche Stilikone vorgestellt wird. Und das mit 104 Jahren. Okay, nicht ganz. Unser Gast wurde 1945 in Niedersachsen geboren, ist demnach in seinen 70ern. Aber als 104-Jähriger geisterte er vor ein paar Jahren durch die sozialen Medien. Nichts wurde groß hinterfragt. Gefeiert wurde dieser elegante, freundliche Herr, der sichtbar keine 30 mehr war. 104 aber auch nicht. Dabei hätte es dieser Übertreibung gar nicht bedurft, um in Günter Krabbenhöft einen ganz außergewöhnlichen, charismatischen Menschen zu erkennen, mit einem ausgeprägten Sinn für Mode, Ästhetik und Eleganz, was er täglich unter Beweis stellt. Für die US-amerikanische Huffington Post ist er officially the world's most fashionable grandpa. Seit seine Fotos 2015 viral gingen, ist er international bekannt, wird gefeiert, was aber viel wichtiger ist, Günter Krabbenhöft feiert das Leben. Techno ist sein Akku, die Berliner Clubs sind seine Tempel. Ohne Pillen, aber mit viel Bass. Dieser Mann ertanzt sich seine Alterslosigkeit und die Leichtigkeit, die er als Kind und junger Mann im Nachkriegsdeutschland gut hätte gebrauchen können. Wir freuen uns jetzt auf einen Trip durch die Jahrzehnte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
Wir sind uns schon begegnet und es wird auch niemanden geben, der entweder hier in dieser Stadt lebt oder auch zu Besuch war, der eine Begegnung mit Ihnen nicht gespürt hätte, nicht gemerkt hätte. Denn Sie stechen natürlich heraus und wirken dabei nicht verkleidet, aber doch ganz anders als die meisten Menschen. Wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?
Na, ein ganz normaler Stil. Ich merke natürlich, dass ich da schon ein bisschen auffalle. Aber ich denke schon, dass ich so sehr viele Dinge der klassischen Herrenmode für mich entdecke. Aber alles so in meinem eigenen Stil ein bisschen umgesetzt, weil ich möchte definitiv nicht aussehen wie ein englischer Landlord. Ja, und ich habe da so ein Gespür für, wie ich diese Dinge vielleicht aufbreche und ihnen etwas Neues hinzufüge. Ja.
Haben Sie auf jeden Fall. Also wir fangen mal an bei den cognacfarbenen, enkelhohen Lederschuhen, wunderschöne Schuhe, dann rote Strümpfe, ein blaustichiges Rot, eine sehr enge, dunkle, leicht aufgekrempelte Jeans.
Ja.
Ja. Ja. Eine hellgraue, eng sitzende Weste. Sie sind überhaupt ein schmaler Typ, ne?
Ja.
Und dann ein weißes Hemd. Und ist das eine Schleife oder ist das eine?
Ja, Schleife ist richtig. Keine Fliege. Ich sage natürlich auch Schleife dazu,
natürlich,
weil es eine Schleife ist.
Das ist eine Schleife. Ja. Dazu gehört dann natürlich, wenn jetzt nicht die Kopfhörer auf sind, dann noch ein Hut. Was ist das für ein Hut? Hat der eine Geschichte?
Nein, nicht wirklich eine Geschichte, weil ich ihn irgendwo entdeckt habe oder so. Ich muss gestehen, mittlerweile, also für mich.
Wie viele sind es? Sagen Sie es einmal raus.
Naja, vielleicht so 15 Stück mehr nicht. Aber ich habe inzwischen so eigene Vorstellungen davon und diese Vorstellungen werden nicht unbedingt in so einem herkömmlichen Hutladen irgendwie erfüllt. Und ich habe natürlich auch damit mal angefangen. Aber nun mittlerweile.
Womit angefangen?
Naja, dass ich mir diese Hüte nach meinen Vorstellungen habe bauen lassen.
Aha.
Und ich habe auch natürlich, die ersten Hüte waren welche aus dem Geschäft, aber das hat nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Und dann irgendwann habe ich ein paar tolle Leute gefunden, die mir einen Hut machen. Und genau nach meinen Vorstellungen.
Schön.
Und das ist natürlich schon ein besonderes Gefühl und vielleicht auch ein besonderer Luxus. Aber dann stimmt das auch genau, wie ich es möchte.
Es ist oft so, dass Menschen, die sich jeden Tag besonders kleiden, was auch immer besonders heißen mag, das liegt ja auch im Auge der Betrachter. Ja. Bei denen habe ich manchmal das Gefühl, dass sie versuchen, etwas darzustellen oder einer Zeit vielleicht anzugehören, die vorbei ist oder so. Ne? Weil natürlich Kleidung ist soziale Zuordnung, Zugehörigkeit oder Abgrenzung. Dieses Gefühl habe ich bei ihnen nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil sie mit so einem Selbstverständnis und so einer Leichtigkeit damit umzugehen scheinen. Was ist denn Kleidung für Sie ganz persönlich? Ist es ein kreatives, ist es sowas wie eine Leinwand?
Ja, natürlich ist für mich Kleidung auch kreativ, aber es ist für mich auch eine Fortsetzung meines inneren Zustandes. Also Mode ist nicht das Thema, aber Kleidung als Form meines inneren Gefühls und so. Und das ist natürlich jeden Tag anders und deshalb haben wahrscheinlich auch andere Leute irgendwie unterschiedliche Kleidung in ihrem Schrank. Und an manchen Tagen ist etwas, wo du denkst, wow, das ist ja richtig gut, das passt heute. Und am nächsten Tag sagst du, wie sieht das denn aus? Und das geht gar nicht. Also das ist schon abhängig. Aber es soll immer transportieren, das, was ich wirklich bin. Und ich bin ja mehr als einer.
Ja, ja, sind Sie auch mal overall?
Nein.
Nein, oder? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sich in so einem Jumpsuit.
Nein. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen casual Sachen an, wenn ich wirklich auf dem Laufband laufe oder an irgendeinem Fitnessgerät bin. Und dann bin ich natürlich nicht mit Hut und Schleife da.
Und wenn ich gleich zu Beginn unseres Kennenlernens so indiskret sein darf, wie schlafen Sie?
Wie?
Ja, also nicht fest, sondern haben Sie vielleicht auch ein traditionelles Nachthemd oder
sowas? Naja, Nachthemd nicht, aber ich liebe Pyjamas, so wie aus den früheren Hollywood-Filmen. Und für mich ist natürlich der Gipfel der Lässigkeit, wenn ich einen Tag, den ich zu Hause verbringe, in einem Pyjama mit einem schönen Morgenmantel dort sitze und mir meinen Kaffee genehmige oder das Frühstück. Also das ist für mich der Inbegriff der Lässigkeit, der coolen.
Ja, ist auch. Auch wenn man nur sich selbst, also wenn man ganz alleine ist und sich nur selbst sieht. Ja, ne? Das ist das Gefühl. Ja, schön. Wir haben vorhin gesagt, das ist das erste Mal, Sie sind wirklich die erste, überhaupt, dass jemand Stilikone genannt wird und dann auch bei so einem Laden wie Wikipedia, also hatten wir hier noch nicht. Was es aber auch noch nie gab, und damit will ich niemandem zu nahe treten, dann soll jetzt auch, soll keiner der Jungs und Männer da draußen sich in irgendeiner Weise zu sehr auf den Schlips getreten fühlen, aber ich achte immer so ein bisschen darauf, dass auch Frauenstimmen gespielt werden. Ich nehme keinen Einfluss darauf, welche Musik die Gäste mitbringen. Das ist total klar. Aber mir fällt oft auf, dass es Menschen gar nicht merken, dass sie in der Regel männliche Sänger, männliche Bands mitbringen. Und sie haben heute, ohne dass sie es mit Absicht gemacht haben, ausschließlich Sängerinnen und weibliche Bands mitgebracht. Das finde ich schon sehr interessant.
Ja, ich habe da jetzt auch das eigentlich erstmal so richtig drauf geschaut und es stimmt tatsächlich, aber es sind immer die Frauen gewesen, die auch so bestimmte Momente in mir ausgelöst haben, die auch mit so einer Geschichte verbunden sind. Natürlich gibt es auch Männer genug, die ich gefeiert habe und da gibt es sicherlich eine Handvoll und die mich auch für eine gewisse Weise geprägt haben und wo ich ein Fan von war.
Zum Beispiel?
Na, Brian Ferry oder dann Leonard Cohen und sehr viele französische Sänger auch. Und auch so die Rock'n'Roll-Zeit, Johnny Hallyday. Also das gab es schon eine Menge. Aber wenn ich darüber nachdenke, waren das immer auch so Bands und Sänger und Sängerinnen, wo ich immer das Gefühl hatte, nur ich kenne die oder sowas. Okay. Ja, weil es war nicht um mich herum so viel davon zu hören oder so, weil alle dann irgendwie so doch den Leuten gefolgt sind, die so überhaupt immer im Radio gespielt wurden oder so.
Wir fangen an mit Edith Piaf und diesem ja rausgeschrienen, rausgeschmetterten Lebensmotto, je ne regrette rien. Ja. Und irgendwie habe ich Sie im Verdacht, dass Sie sich dem anschließen.
Ja, Und wenn ich da heute darüber nachdenke, was mich da so fasziniert hat, ja genau, ich habe natürlich ein bisschen dann was von Edith Piaf, von ihrem Leben mitbekommen, und ich habe kein Wort Französisch verstanden und das, was sie gesungen hat, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, sie hat das, was sie erlebt hat, auch in ihren Liedern hinausgeschrien, hinausgesungen, und das hat mich immer so berührt, weil das war irgendwie so gelebte, ihr gelebtes Leben, was sie da so gesungen hat. Und ja, wie gesagt, ich habe das gefühlt, und ich glaube, da brauchte ich die Worte nicht für.
Ja, mehr als ein Wandtattoo, der Ausruf, ich bereue nichts in meinem Leben, und ich verstehe das immer nicht. Ich achte das natürlich, und ich weiß, dass dieses Lied einen Zauber umgibt. Und doch denke ich, also ich bereue schon ein paar Dinge.
Ich nicht, weil die Dinge, die ich vielleicht sonst bereue, die sind ja irgendwie, die haben mich ja auch geformt, und all diese Dinge, deshalb möchte ich davon auch nichts hergehen. Aber mit dieser Platte von der Edith Piaf war das nochmal so besonders. Ich hatte die von meinem ersten, von meinem mageren Lehrlingsgehalt gekauft und hatte noch gar keinen Plattenspieler. Ich bin also mit dieser Platte immer zu Freunden gegangen und habe sie gebeten, ob ich sie abspielen kann. Und dann saß ich da immer, und die haben dann irgendwann auch schon mal die Augen verdreht, weil ich die dann wohl doch immer irgendwie in einer Endlosschleife abspielen wollte.
Oh, wie wir mit Musik umgegangen sind, wie kostbar Musik.
Ja, war, allerdings, ne? Ja.
Also
ja.
So schön das ist, ich bin immer hin und her gerissen, dass ich denke, wenn Leute Musik heute entdecken, dann springen sie in einen Ozean. Also diese ganzen Streaming-Dienste, und wer das mag, mag auch das und so weiter. Also man muss nicht mehr selbst aktiv rauslaufen, man bekommt es so vor die Füße gespült. Ich weiß immer nicht. Also es hat beides Vor- und Nachteile wahrscheinlich.
Ja, mag sein. Und aber das zum Beispiel löst bei mir auch aus, wenn ich so eine Fülle habe, so eine Völlerei, auch bei Musik, das ist ja allgegenwärtig, ja, ob ich im Supermarkt stehe oder sonst was, alles ist Masse da, und dann erzeugt das genau bei mir so den Rückzug, weil mich das auch teilweise überfordert und weil ich auch irgendwie immer selber was entdecken möchte, und so war das mit der Musik auch. Und das heute, also ist alles möglich, klar. Ich staune auch immer. Ich höre ein Lied und denke, oh, selten, dass ich denke, ich möchte da mehr rüber wissen und so, weil es spült auch alles, wird so in so einer Schnelligkeit irgendwie durch die Äther gespürt, dass ich irgendwie da gar nicht mehr hinterherkomme oder bei in den ganzen Portalen, wo ich die Möglichkeit habe. Aber schön ist es auch, dort drauf zurückzugreifen. Manchmal, wenn ich denke, ah, da war doch mal was und das möchtest du mal gucken, gibt es das noch? Und dann finde ich das toll, dass ich das in dieser Masse noch finde und denke, dann habe ich auch gleich die Geschichte dazu, was mir da gerade so durch den Kopf ging und in welcher Situation ich war. Da gibt es immer auch Situationen zu, meistens.
Ja. Dieses Finden hat ja auch was sehr Metaphorisches. Mhm. Auch gerade was ihr Leben, aber was unser aller Leben angeht, dass es eine, wenn ich fortwährende Suche ist, dann zumindest wahrscheinlich in den ersten zwei Lebensjahren. Und bevor wir jetzt einsteigen in ihr Leben und in diese Jahrzehnte, durch die wir vielleicht gemeinsam gehen, was ich schön finden würde. Der Mensch, der sie geworden sind durch all die Verletzungen, Kränkungen, Freude, durch das Glück, durch die Entbehrungen, durch all das, hat sich ja über so viele Jahre gefunden und hat die Dinge gefunden, die er mag und die er schön findet und auf die man vielleicht auch mal warten muss oder so. Und ich weiß, das klingt jetzt wie so ein Generationen-Bashing oder dieses früher war alles besser, weiß Gott nicht. Also heute ist nicht alles schlechter und früher war nicht alles besser, überhaupt gar nicht. Dennoch ist diese Verfügbarkeit, von der wir ja gerade gesprochen haben, jetzt beim Beispiel Musik, auch auf, ist ja im Grunde, jedenfalls in diesem Land, für sehr viele Menschen, in allen möglichen Bereichen möglich. Also dieses, wer bin ich und wer will ich sein, ist ja, ich kann mir jede Klamotte, jede Art von Styling, jede Art von, weiß ich nicht, Stil, was meine Wohnung angeht, meine Klamotten, meine Frisur, ich kann alles jederzeit, ist verfügbar und kann ich ausprobieren und kann ich besitzen und sein. Aber kann ich es sein, ohne dass ich reinwachse? Geht das denn so schnell?
Ja, nein, das geht sicherlich nicht so schnell. Und außerdem, bei all diesen Möglichkeiten, die wir heute haben, muss ich ja auch rausfinden im Laufe meines Lebens, was gehört zu mir? Wer bin ich? Und was ist dann automatisch dadurch auch mir nahe? Und das muss ich rausfinden.
Wie findet man das raus?
Naja, dass ich einfach mal schaue, welches Leben ich lebe. Ist das ausgerichtet auf irgendwie mit Blick auf die anderen um mich herum und ich eifere die nach und denke, ich will auch das Leben führen, ohne irgendwie herausgefunden zu haben, will ich vielleicht etwas ganz anderes und ich folge eben halt nur der Masse und das ist ja auch ein Prozess.
Ist es denn Ihrer Meinung nach schlechter oder schwieriger oder falscher, anderen nachzuleben oder vermeintlich nachzuleben, wenn man das plötzlich entdeckt, weil viele möglicherweise ja auch durch die Augen anderer leben. Also nicht nur, dass sie mit ihren eigenen Augen den anderen nachleben, sondern dass sie vielleicht so leben, Stichwort Instagram meinetwegen, Stichwort Social Media, sich selbst oder Selbstdarstellung, hat ja viel damit zu tun, wie werde ich von anderen wohl gesehen, ne? Was bin ich für eine Projektionsfläche? Also so richtig frei sind wir Menschen ja offenbar nie. Entweder wir leben anderen hinterher oder wir gucken, wie andere uns finden. Wie hören wir unsere inneren Stimmen? Was denken Sie? Worauf müssen wir uns konzentrieren, um die zu hören?
Naja, wir müssen uns auch ab und zu mal die Ruhe geben, um diese, also dass ich auch in Klausur mal mit all diesen Dingen gehe.
Was bedeutet Klausur? Weil viele denken, das hat was mit Schule zu tun.
Nein, indem ich mich zurückziehe für einen Moment, das bedeutet nicht, dass ich irgendwie einen anderen Ort wechsle, dass ich einfach mal irgendwie mich ausklinke aus dem normalen, schnellen Alltag und mir Zeit für mich nehme und einfach auch mal nachforsche, was erfüllt mich, was macht mir wirklich Spaß, was bringt mein Herz zum Tanzen, was macht mich glücklich und nicht nur irgendwie um ganz sicher zu gehen und sich keine Gedanken darüber zu machen, indem ich einfach dem folge, was die Masse irgendwie lebt. Und das ist ja diese große Kunst. Und dann kann ich natürlich auch manchmal entdecken, dass ich ganz was anderes bin und das dann auch auszuhalten und das anzunehmen und dann auch vertreten nach draußen hin und sagen, nee, das ist nicht meins und ich bin auf einem ganz anderen Weg und ich spüre etwas, was ganz anderes in mir. Und dann ist man vielleicht manchmal ja draußen vor oder ein Sonderling oder wird so schnell auch so eingestuft von der Außenwelt, hey, der ist ja ganz komisch, der irgendwie hat überhaupt keinen Spaß daran, was wir so machen und so. Das habe ich ja auch erfahren und das bedeutet ja auch erstmal so eine gewisse Ausgrenzung erstmal. Du bist anders und irgendwie hast du Schwierigkeiten mit uns. Mach doch das genauso wie wir und dann ist alles gut. Aber das ist schon schwierig und keine leichte irgendwie Auseinandersetzung.
Und dann kann es passieren, dass man plötzlich zum Vorreiter wird, dass man plötzlich Avantgarde ist. Das ist auch irre, ne?
Ja, das kann auch sein, ja. Und das, ja, das ist auch drin, ja, das ist möglich. Und deshalb ist es oft so, also kann ich auch immer nur so den Leuten empfehlen, man hat ja irgendwie so einen Weg vielleicht durchs Leben oder so ein Ziel und sich dann durchaus mal trauen. Es gibt doch auch im Leben immer mal so verlockende kleine Nebenwege und man schaut da mal rein und denkt, wäre das vielleicht auch was für mich und so. Und dass man auch diesen Weg sich traut, mal zu gehen und für einen Moment mal das Ziel zu vergessen. Und dann entdeckt man irgendwie, hey, das ist ja etwas, wow, das löst etwas in mir aus, das macht mich glücklich. Ja. Und dann hat man vielleicht was Neues entdeckt.
Und die meisten Dinge, die man tun kann, kann man auch wieder lassen. Also ne, das ist so. Ich habe mal mit einer Freundin sehr lange darüber gesprochen, die immer sagte, es wird schon die dritte Wohnung, in der ich denke, ich möchte gerne mal ein Zimmer in so einem Pink streichen. Und ich habe gesagt, ja, dann mach's doch. Ja, aber dann werde ich es mir wahrscheinlich übersehen. Das erinnert mich jetzt gerade, wo ich es sage, an diese, wie hießen das nochmal? Naja, wie heißt der Wondracek, dieses ich brauche ihren Hammer nicht, also der vorauseilende Gehorsam, so dass man von vornherein schon sagt, nein, das wird vielleicht, wahrscheinlich wird es mir irgendwie nie gefallen, und dann streiche ich es doch lieber wieder weiß. Und ich denke dann so, jetzt versuch's halt. Und wenn es nur ein halbes Jahr ist, dann hast du aber vielleicht ein halbes Jahr richtig viel Spaß und kommst dir vor wie ein Insekt, das in so einem Raum landet und denkt, schön, bis es einen Tag vielleicht nicht mehr schön ist und dann streichst du es wieder um. Ja. Probiert es einfach. Die meisten Dinge kann man irgendwie rückgängig machen.
Ja, und da fällt mir auch gleich spontan ein, ich wollte das auch mal in meiner Wohnung, nachdem ich dann irgendwie so immer Creme genommen habe für die Wände und ich habe gedacht, ich möchte auch mal so richtig Farbe, weil woanders finde ich das auch immer ganz schön. Und dann habe ich gesagt, so ein Ochsenblutrot. Und ich hatte, glaube ich, die ersten 4 Bahnen gemacht und dann sahen schon die restlichen Wände, die eigentlich weiß waren, rosa aus. Und ich hatte wohl auch so eine Gesichtsfarbe schon und habe wirklich in Panik dann wieder versucht, das weiß zu kriegen.
Ist ja auch okay. Also ich finde, das sind eben genau diese Nebenwege, die Sie von denen Sie sprechen. Ja. Das kann dann dazu führen, dass man gleich wieder umdreht, aber es kann auch wirklich zu was Tollem führen.
Einfach. Allerdings.
Anleitung zum Unglücklichsein, hier ist dieses Buch, das mir gar nicht einfällt. Genau. So, der nächste Song und dann steigen wir ein. Dann katapultieren wir uns beide direkt zurück Richtung 1945. Wir steigen in die Zeitkapsel. Conny Frobes wird uns dabei sicherlich helfen. Dann hören wir am besten erst den Song und betten ihn dann später in ein Gespräch ein.
Ja, unbedingt, weil die fällt aus dem Rahmen, ja.
Mariam, die Redakteurin der Hörbar, konnte nicht an sich halten. Was ist so, hat mitgesungen und mitgetanzt. Wohingegen mein Gast, Günther Krabbenhöft, ganz entspannt einfach zugehört hat. Wie stelle ich Sie vor? Also den Leuten, die möglicherweise jetzt gerade erst einschalten, weil sie dieses Gespräch als Radiosendung hören.
Oh, wie würde ich mich vorstellen? Ich bin einfach nur irgendwie ein ganz normaler, gut angezogener älterer Herr.
Ich bin ein ganz normaler, sehr sympathischer, guter Mensch. Ja, ein gut angezogener Herr. Ja gut, dann belassen wir es erstmal dabei. Sie sind Model, Sie sind ein Internetphänomen, Sie sind für viele der bestangezogenste Mensch der Welt, Deutschlands, ich weiß es nicht, und sind nicht zum Wannsee als kleiner Junge, sondern wahrscheinlich eher zum Blauen See nach Garbsen gefahren.
Ja, stimmt. Das ist ja ein Ding. Ja, Blaue See im Garbsen. Ja, das stimmt. Oder Steinhuder Meer. Ja.
Ich weiß das deswegen, weil ich einen Zufallsfund hatte, als ich mich auf unser Gespräch heute vorbereitet habe, habe ich im Internet so ein Zeitzeuginnen- und Zeitzeugenbericht über Letter und Seelze gefunden in den 50er Jahren. Oh mein Gott, ja. Das heißt, es war die Zeit, in der Sie Kind waren und dort herangewachsen sind. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir so durch ich werde Ihnen so ein paar Stichworte zuwerfen und dann können Sie ja sehen, ob Sie damit noch was anfangen können, ja? Aber erstmal fangen wir an, das geografisch etwas einzuordnen. Also, Letter ist ein Teil von Seelze, ne?
Es war zu der Zeit, als ich da war, ein eigenständiges Dorf. Das ist später eingemeindet worden. Letter und Seelze ist dann zusammengekommen.
Okay, und in der Nähe von Hannover. Ich bin Hannoveranerin. Ja. Also wir sind beide gebürtige Niedersachsen. Deswegen ist mir auch, ich glaube, Letter war irgend so eine Endhaltestelle von einer Straßenbahn.
Nein, das war Stöcken.
Stöcken, Sie haben ja recht, genau. Ja, natürlich. Aber nach Letter fuhren Busse.
Nein, zu der Zeit, als ich Kind
damals
war,
auch
da
nicht.
Auch noch nicht. Okay. Weil man kam, das Einzige mit so einer alten Dampflokletter hatte im Bahnhof und dann fuhr der Zug nach Hannover, also richtig noch mit puh, 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 puh.
Ah, ja.
Ja, genau. Und das war eigentlich auch die ganze Jugend und Kindheit so.
Wann setzt denn Ihre aktive Erinnerung ein? Was würden Sie sagen?
Naja, als ich in die Schule kam. Also da fängt das eigentlich an.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, Sie sind auf die Welt gekommen. Gerade war frisch der Zweite Weltkrieg beendet. Mhm. Das Land lag an vielerorts in Trümmern, in den Städten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es da vor Ort bei Ihnen war. Da war viel Landwirtschaft und Sie haben auch, glaube ich, in so einem kleinen Bauernhof sind Sie auch aufgewachsen.
Ja, also geboren bin ich eigentlich in Hetchershausen, Kreis Göttingen. Und meine Eltern wohnten in Hildesheim und sind die Frauen mit den Kindern. Wir waren vier Geschwister und meine Mutter ging also mit mir, war kurz vor der Geburt. Und die sind dann aus der Stadt befördert worden aufs Land und in den letzten Kriegstagen. Und da bin ich zur Welt gekommen und dort war ich dann auch anderthalb Jahre mit meiner Mutter und meinen Geschwistern, weil mein Vater war in französischer Kriegsgefangenschaft. Und wir sind dann von dort aus zu meinem Großvater nach Letter bei Hannover gekommen und wo mein Großvater Landwirtschaft hatte und ein Kohlengeschäft. Und dort bin ich mit meiner Mutter und den Geschwistern hingegangen und haben, weil ihr von meiner Mutter, die Geschwister waren noch alle im Krieg, sie hat also das Geschäft ihres Vaters weitergeführt.
Und vier Kinder.
Und vier Kinder, ja.
Wow, Sie sind der Jüngste.
Ich bin der Jüngste, ja. Man glaubt es nicht.
Ja. Es gab einen landwirtschaftlichen Betrieb, also das heißt, es gab so eine Selbstversorgung
wahrscheinlich. Ja, genau, so zwei Kühe und ein paar Pferde und Schweine und aber alles so zum eigenen irgendwie Leben und Gebrauch, ja.
Es gab lange Baracken noch und, wie es damals hieß,
Nissenhütten, ja, genau. Ja, so hießen sie auch immer, wenn man darüber geredet hat. Ja,
Nissen sind Läuse-Eier, glaube ich.
Ja.
Und das wurde damals halt, weil alles improvisiert wurde. Es gab halt viele Leute, die aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind. Geflüchtete, Vertriebene gab es viele. Es gab Ausgebombte, also Leute, die untergebracht werden mussten.
Ja.
Und da wurden eben schnell diese Behausungen gebraucht.
Ja, aber wir hatten auch, es wurden auch eingewiesen bei den Leuten. Wir zum Beispiel auf unserem Bauernhof hatten auch zwei Familien, die wir unterbringen mussten. Ja, die haben irgendwie ein Zimmer dann in diesem größeren Bauernhaus gekriegt und haben da gelebt, ja.
Sie werden wahrscheinlich mutmaßlich auf die Brüder Grimm-Schule gegangen sein. Ist das so?
Es gab ich weiß nicht, ob die hatte zu der Zeit nicht diesen Namen. Da wurde ja, das war am Anfang ja auch die alte kleine Schule und dort waren auch mehrere Jahrgänge irgendwie in eine Klasse gefasst. Und das wurde dann aber auch noch zu meiner Zeit, als ich zur Schule ging, wurde Neubau gemacht. Und der wird wohl erst nachher diesen Namen gekriegt haben, sodass ich, als ich zur Schule ging, das noch nicht so genannt wurde. Aber Gebrüder Grimm ist gut, weil die tauchen jetzt, sind auch wieder aufgetaucht in meinem Leben spät. Komisch, was sich manchmal alles so verknüpft, höre ich jetzt tatsächlich Gebrüder Grimm-Schule, ja?
Das ist das einzige Schulhaus, das es dort für eine Weile gab in den 50ern, mit acht Räumen oder so, die intakt waren.
Ja, das war ein richtiger alter Backsteinbau, kleiner.
Und warum sind die Gebrüder Grimm jetzt in ihrem Leben?
Wenn ich das irgendwie, da kann vielleicht wenig jemand mit anfangen, aber ich habe natürlich auch schon irgendwie so meine letzte Ruhestätte und die Gebrüder Grimm liegen den Mann.
Sie würden dann neben den Gebrüdern Grimm liegen?
Ja, nicht direkt daneben, aber drei Gräber weiter.
Aha. Ja, nicht, dass die nachts die ganze Zeit irgendwie komische, grausame Geschichten erfinden und sie nicht zur Ruhe kommen.
Ach, als ich als Kind, ich Ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, alles gelesen. Ich habe alles gelesen, was mir in die Hände gekommen ist. Das war meine Welt. Radio hören, was war das einzige Medium? Mhm. Also Zeitung haben meine Eltern gelesen. Das ist auch etwas, was ich immer mitgenommen habe, weil es gab immer eine Zeitung bei uns irgendwie. Und dann das Radio hören und dann lesen. Also das war immer meine Welt. Ich bin in die Natur gegangen, habe mich in die Margaritenwiese gelegt und habe mich irgendwo versteckt, selbst auf dem Friedhof habe ich dort gesessen und habe mir Butterbrote mitgenommen und habe dort für mich irgendwie, also war ich für mich alleine, habe meine Gedanken und meine Träume so irgendwie in die Welt geschickt.
Was waren das für Träume?
Träume aus dieser Situation, also aus der ich lebte, irgendwie mit einer Sehnsucht. Ich kann das nicht genau nennen, aber es war so eine Welt, wo alles möglich war. Und es war eine Welt, wo ich glücklich war, weil alles, ich war ja auch in einer Situation als Kind, wo ich irgendwie mich nicht so richtig wohlgefühlt habe. Also innerhalb dieser, naja, in meinem Umfeld. Also das Einzige, was mich immer glücklich gemacht hat, ich war frei. Ich konnte, weil meine Mutter war arbeiten, wir Kinder konnten uns bewegen und ich bin immer halt in der Natur immer gewesen. Und zu Hause war das dann schwierig immer ein bisschen. Und das war immer so meine Flucht in meine eigene Welt.
Wenn man keine Vergleiche hat und sich nicht mit anderen austauschen kann darüber, dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht nur einsam, aber auch möglicherweise gar nicht unverstanden, weil man gar nicht weiß, dass es anders sein kann.
Ja, genau.
Als Kind hinterfragt man das ja auch nicht. Ne? Aber ich habe auch so gedacht, ich habe mir so ein paar Interviews von Ihnen angehört und angeschaut und durchgelesen. Man möchte sie so gerne so ein bisschen in den Arm nehmen noch und beschützen, weil sie mir sehr verloren vorkommen. Das ist wahrscheinlich auch generationstypisch. Ich meine, die Leute mussten gerade mal, sind aus dem Zweiten Weltkrieg fertig, überlebt, krank, haben sich auf ganz andere, also das Kindwohl, das heute so wahnsinnig im Zentrum steht. Hm. Einerseits irgendwie hoffentlich, ne? Also Vernachlässigung darf nicht das andere Extrem sein, nein. Aber wo es heute darum geht, dass Kinder genauestens beobachtet werden und engmaschig, ne, was ist los mit dir? Das
nicht.
Gab es einfach überhaupt gar nicht.
Nein. Und es die Eltern, also die Menschen waren ja auch beschäftigt mit einfach eine neue Basis für sich zu finden, ein neues Leben aufzuordnen und mit all ihren Verletzungen und so, die ich ja auch nicht kenne, sind die in diesen Frieden gegangen und mein Vater, wie gesagt, war noch nicht da.
Wann kam der zurück? Wie alt waren Sie da?
Ach, ich glaube, da war ich drei oder vier. Also, und das war natürlich auch, ich kannte den ja gar nicht eigentlich. Und meine ältere Schwester, die hat dann, natürlich gab es da auch Konflikte, die hat dann irgendwann gesagt, was will dieser Mann hier, wir sind doch auch ohne den ganz gut ausgekommen und so. Und na klar war das auch ein Konflikt. Und mein Vater hat dann auch immer versucht, irgendwie auch so diese Rolle auszufüllen, so als Vater.
Ich bin jetzt hier. Zu sein,
ja,
jetzt
ganz
so.
Genau, ja. Und das war eben halt auch immer dann derjenige, meine Mutter war natürlich irgendwie auch ziemlich beansprucht von ihrer Aufgabe und so. Und da gibt es auch von meiner Seite her gar nicht irgendwie so ein Groll oder irgendwie was ich, es war einfach so. Und na klar, dann hat sie geklagt und was die Kinder gemacht haben und irgendwie, ich saß dann da immer unterm Tisch und habe gedacht, oh, jetzt erzählt sie das und war ganz angespannt. Und dann musste mein Vater eigentlich dann immer zur Bestrafung schreiten, weil meine Mutter hat uns nicht angefasst, sondern das musste dann immer der Vater übernehmen, der plötzlich irgendwo hergekommen ist, ja. Und das war für mich irgendwie diese Zeit, also wo ich sehr, sehr gelitten habe und wo ich mich sehr, sehr einsam gefühlt habe. Ja.
Da waren die Bücher.
Ja.
Da war die Leihbücherei Bernhard Geil. Erinnern Sie sich an diesen Laden? Lotto Toto? Das habe ich gefunden auf so einem Foto.
Echt? In Letter? Ja. Nee, ich habe immer irgendwie so Bücher gekriegt, die ich von anderen so irgendwie geliehen habe. Und es gab auch tatsächlich Bücher immer so zu Weihnachten und zum Geburtstag. Mhm. Und da konnte ich mir immer was aussuchen. Und es stimmt, es gab auch eine Leihbücherei, aber wie die jetzt heißt, das weiß ich nicht mehr. Aber
nein, ich muss, wie gesagt, das stand zufällig jetzt. Ja. Ich zeige Ihnen nachher den Link, dann können Sie sich das mal anschauen.
Ja. Das ist eine Erinnerung. Ja, das gab es, so eine Leihbücherei. Zu der Zeit wurde viel irgendwie getauscht und geliehen. Auch da fing es dann auch an, schon so Sachen, dass man sich kaufen konnte, dass man wieder was kaufen konnte.
Françoise Hardy haben Sie mitgebracht, mit Tous les garçons et les filles.
Oh mein Gott,
wofür steht dieses Lied?
Oh mein Gott, ich war verliebt in diese Frau, wirklich. Die war so ganz anders. Ich habe die auch durch Zufall entdeckt, wie ich schon gesagt habe. Ich war irgendwie so frankophil angehaucht, irgendwie, ich weiß nicht wovon. Das irgendwie, ich habe auch so ein bisschen mitgekriegt. Es gab also so eine Zeitschrift damals, Twen hieß die. Die kam in den 60er Jahren raus. Und da wurde irgendwie ganz neu über Sachen berichtet und mit anderen Fotos. Und irgendwie tauchte auch, glaube ich, einmal ganz kurz die Françoise Hardy auf. Und dann habe ich gesagt, wow, was ist das für eine Frau? Eine Schönheit, wenn ich die heute gucke, ich denke, die könnte 1:1 heute noch genau irgendwie alle Leute bezaubern. Irgendwie, die hatte einen Style und hatte Stil, was mich als junger Mensch total fasziniert hat. Und ich habe alles von der gekauft. Alles, was mir in die Hände kam, egal wo ich war, ich habe alle Schallplattenläden durchsucht, irgendwie, um etwas zu finden, was ich noch nicht hatte. Und das war, der Hammer. Diese Frau ist wirklich unglaublich. Ich war verliebt.
Ja, das auch was Musik macht. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Sie die Lieder hören, die Sie ausgesucht haben für heute. Vielleicht liegt es auch schon lange zurück. Musik ist ja ein super Vehikel, um einen zurückzubringen zur Erinnerung, oder?
Ja, weil also Lieder, die so wirklich in mir geblieben sind, die sind mit einer Situation verknüpft, mit einem Lebensgefühl und so. Das ist schon eigentlich immer, also es ist unauslöschlich, ja.
Hätte sich der vielleicht 15-jährige Günther, wenn der dem 78-jährigen Günther begegnet wäre, was hätten die zueinander gesagt? Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich versuche mir das vorzustellen. Also sie hätten dem Jüngeren wahrscheinlich Mut gemacht, oder?
Ja, ich glaube ja, weil ich gespürt hätte, der hätte mich verstanden oder so. Ich hätte einen Freund gefunden vielleicht, ja. Ja, weil das hatte ich damals auch noch nicht. Erst sehr viel später, als ich so mit 18, so als irgendwie mein Radius immer größer wurde durch die Arbeit und so, dass ich da dann auch Menschen begegnet bin, die mich so, also verstanden haben, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin. Und das hat mir schon geholfen in so manchen Situationen, die auch da waren in so schweren Stunden, was ich ja sonst von zu Hause nicht so erlebt hatte. Aber ich war ja, wie gesagt, auch hatte ich mich so ein bisschen zurückgezogen aus dieser Situation, auch aus diesem Bedürfnis heraus, irgendwie etwas zu finden, was mich stärkt, was mich so nimmt, wie ich bin, ja.
Also das wussten Sie schon, denn es gibt ja auch Kinder, die dann denken, sie sind nicht normal. Sie sind, dass sie auf der Suche waren nach jemandem, der sie so nimmt, wie sie sind, das ist ja eigentlich schon ein ganz gesundes Gefühl, dass man sich nicht von sich selbst so lossagt, ne? Und dass man nicht denkt, man ist nicht genug und man muss sein wie die anderen, sondern dass sie bei sich so geblieben sind.
Ja, das war es natürlich auch. Das gab es ja klar am Anfang, dass ich irgendwie gedacht habe, irgendwas, also ich ich schaffe es nicht zu leben. Das war tatsächlich so schwer.
Sie haben zweimal versucht, aus dem Leben zu treten. Ja. Und leider sind Sie auch da nicht auf Verständnis gestoßen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie es nicht für den Effekt gemacht, entdeckt zu werden oder so, gar nicht. Sie wollten, glaube ich, wirklich raus aus Ihrem Leben, um dann aber leider auch, Mensch, immer machst du uns Ärger. Ne?
Das ist etwas gewesen auch, wenn ich da so dran denke, irgendwie, klar, war vielleicht das auch so ein Hilferuf, dass jemand irgendwie, oder in dem Fall meine Familie sagt, ey, oder Mutter oder Vater, was ist denn, was quält dich denn, was ist in dir? Nichts, dieser Aussage, immer musst du uns Ärger machen. Und ich wusste ja gar nicht, das ist Ärger, meine Verzweiflung. Und das wurde dann zur Rettung, dass ich dann also Menschen getroffen habe, die ja mich so gesehen haben, wie ich bin, mit all meinen, Schwierigkeiten und mit meinen Fragen und mit meinen Unsicherheiten. Das hat mir wirklich sehr geholfen.
Wir sind ja alle alles. Also ich meine, es gibt ja niemanden, deswegen nervt mich das auch, wenn irgendjemand sagt, eine starke Frau oder so. Ja. Und ich denke, also jeder Mensch ist so ein, kennen Sie noch diese Trivial Pursuit, diese Steine, in die man so diese Törtchen stecken musste aus den verschiedenen Farben? Ich finde, so sind wir alle. Ja. Ne? Der eine hat von dem einen mehr und von dem anderen. Das ist auch mein Hauptgedanke immer, wenn ich so dieses Gender-Thema, dass man ja auf ganz unterschiedliche Arten führen kann. Ja, ja. Ich verstehe Leute, die sagen, ich bin müde, ich habe keine Lust mehr. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, wir müssen weitermachen, jetzt gerade ist wichtig. Ja. So. Und ich denke, wenn wir uns so dieses ganze Labeln mal verkneifen könnten und uns einfach vergegenwärtigen, dass es bestimmte Facetten von uns gibt, die bei Männern und Frauen und all in between so oder so oder so ausgeprägt sind, dann
wäre es alles viel
einfacher. Das wäre so viel einfacher, wir müssten es nicht labeln. Und die anders sind, wären nicht anders. Ja, das ist so, das würde sich so von selbst so lösen. Ich verstehe, gut, anyway, wir werden es leider nicht lösen. Wenn wir das schaffen würden, dann...
Ja, aber da gibt es noch viel zu tun. Jeder bei sich natürlich.
Ja, na klar. Und vor allen Dingen aber auch im Geltenlassen anderer.
Das ist immer wichtig. So, ne, das ist immer genau das. So nach dem Motto, ja, wir lassen ja alles gelten, aber dann komischerweise ist das eingeengt nur durch die oder in den Bedingungen oder mit den Bedingungen, die der andere festsetzt. Die er sagt, das ist richtig. Genau. Ja. Das andere auch zuzulassen, auch wenn mir das manchmal eben halt überhaupt nicht passt oder so. Aber dass es so ist, dass das eben halt seins ist. Das muss ich nicht toll finden, kann ich ablehnen und kann mich auseinandersetzen, aber ich muss es irgendwie so nehmen, zu ihm zugehörig und es auch mal so stehen lassen. Ist immer schwierig manchmal, aber es sollte grundsätzlich so sein, ja.
Ja, müssen wir alle trainieren. Tja. Jetzt kommt jemand, der auch mit seinem Leben, glaube ich, gehadert hat. Nina Simon. Sie haben mitgebracht Don't Let Me Be Misunderstood, ein Lied, das auch mehrfach gecovert wurde.
Gecovert, ja, das taucht auch in den Clubs auf, in einem anderen Rhythmus und dann erkenne
ihre
ich
das natürlich. Ihre Tanzbewegung immer also, gleich, hallo. Auch vorhin, als sie kurz Rock'n'Roll gesagt haben. Sie sind so ein Tanzkasper, so ein Zappelfilip.
Ja, irgendwie mal, als ich mal die Werbung gemacht habe, wo ich tanzen musste, da hatte ich auch eine Trainerin und die sagte dann, Günther, du hast den Move. Ich sage, Move? Irgendwie, wie, kannst du mir das mal bitte erklären? Move haben die Leute, die irgendeine Musik hören und sofort anfangen, irgendwie sich zu bewegen. Sagt er, und eine Balletttänzerin oder irgendeiner, der kann in seinem Bereich perfekt sein oder so, aber der hat nicht unbedingt Move, weil er irgendwie nur da drauf trainiert ist. Sag, aber ich fange sofort an, ob beim Jazz oder irgendwie beginnt mein Körper sofort irgendwie sich da einzufädeln, ja.
Jetzt brauchen wir noch ein Stichwort zu Nina Simon und dann hören wir den Song.
Ja.
Also warum haben Sie den mitgebracht?
Weil Nina Simone auch für mich in schweren Zeiten, also das hat auch immer so mit dem Gefühl in Ausnahmesituationen, irgendwie ein tröstendes war. Die war so kraftvoll und sie war wirklich auch mit dieser besonderen Stimme gesegnet. Und das habe ich gehört und da habe ich gesagt, wow, was ist das denn? Und das ist bei mir sofort. Und dann tauche ich da ein und will alles haben, alles hören und alles wissen. Und Nina Simone ist auch wirklich, die hat mich auch so oft zu Tränen gerührt, wie so manche andere auch. Aber sie hat meine Gefühle angesprochen. Und das ist ihr immer wieder gelungen, bei jedem Song eigentlich.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Radio 1. Hörbar Brust.
Prince war das. The Question of You. Zu Gast ist heute Günther Krabbenhöft. Er ist Stilikone, Model und ein sehr toller, interessanter, warmherziger Gesprächspartner, der eben auch dieses Faible für Musik, man spürt, dass sie die Musik auch so aufnehmen mit jeder Faser.
Ja.
Ja, die Magie von Musik. Es ist, es klingt so wahnsinnig kitschig, es zu sagen, aber ich habe gerade wieder gedacht, das ist die zuverlässigste Beziehung und Liebe und das tiefste Gefühl, das man empfinden kann, oder?
Ja, also, würde ich auch so sagen.
Es ist eine Art von Liebe und das ist toll.
Da liegt alles drin, so viel liegt da drin, ja. In alles.
Sie haben eben erwähnt, möglicherweise ist das auch zu persönlich, dann müssen wir das gar nicht vertiefen. Natürlich nicht. Dass Sie Ihre letzte Ruhestätte schon ausgesucht haben, das tun viele Menschen auch, die weitaus jünger sind, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Das ist so die Generation auf jeden Fall meiner Eltern, die immer so gesagt haben, ich will, dass das niemanden belastet und es soll alles geregelt sein und alles schon bezahlt sein. Es kann aber auch sein, dass das jemand ist, der sagt, ich möchte alles regeln, damit es so abläuft, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das wünsche, wenn ich gehe. Was war der Grund, dass Sie das geregelt haben?
Also das hat sich ergeben, ganz einfach. Und zwar, es fing an einem Ort, wo man das nicht unbedingt vermutet, dass man über sowas spricht.
In einem Schwimmbad?
Nein, im Club, im Berghain.
Also doch in einem Schwimmbad, in einem Pool voller. Ja,
genau. Und da sagt einer, ey, hast du, irgendwie, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Da sagt er, ey, ich betreue historische Gräber oder so. Wisst ihr nicht mal, irgendwie hast du Interesse dran? Ich zeig dir mal so die Mausoleen und weiß ich, können wir, mach mal einen Termin, wenn du Lust hast. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich erfahren, dass es dort irgendwie für historische Gräber kann man Patenschaften übernehmen und dann kann man sich das später bestatten lassen. Und dann habe ich plötzlich bin ich mit anderen Augen da über diesen Friedhof gegangen und zum Schluss hatte ich dann ein Grab mit dem Obelisk und dann hörte ich, wie er sagt, das habe ich für mich gemacht, so, ne? Und dann stellte ich fest, dass da aber 6 Leute drauf passen. Und dann habe ich das meinen Freunden erzählt und meiner Ex-Frau und so. Und im Handumdrehen hatten wir eine Urnen-WG, ja? Und dann wirklich vor ein paar Jahren haben wir dann die Einweihung gemacht, haben Probeliegen gemacht, haben Champagner getrunken und haben das wirklich eingeweiht und haben gesagt, okay, ich bin ja auch gegen Immobilienleerstand oder so, aber da wünsche ich mir noch, dass lange, lange, lange keiner einzieht. Aber dieses gibt noch und das macht mich so glücklich, weil ich diesen Ort kenne und er ist genauso, wie ich das mir vorstelle. Ja, die Gebrüder Grimm sind in der Nähe und in bester Rio Reiser begleitet mich und so alles.
Auf dem Friedhof.
Und das ist wirklich toll, ich habe das alles vorher nicht gewusst. Es ist, alles kommt zu mir irgendwie, wie es kommen soll. Und das ist überhaupt so eine Erfahrung in meinem Leben. Ich suche nichts, sondern ich finde. Das ist alles so eine Idee gewesen. Auch meine Entscheidung, nachher mit vielen Leuten in einer Wohngemeinschaft, in einer Hauswohngemeinschaft zu, ist alles zu mir gekommen. Ich habe das nicht aktiv irgendwie gesucht oder sowas. Und dann denke ich immer, ja, man muss einfach nur irgendwie gelassen alle Sinne auf Empfang.
Ich glaube, das ist das. Ist toll, das ja. ist das. Entscheidende, ja. Weil dieses alles kommt immer zu mir ist natürlich, kann natürlich auch eine verlockende Anleitung sein zur Passivität.
Nein, definitiv nicht. Aber einfach auch, das wird in Betracht ziehen.
Das, ja. Also, dass ihr Leben nichts mit Passivität zu tun hat, das ist ja. Wird ziemlich schnell klar. Nichtsdestotrotz muss man natürlich den Radar schärfen. Ja. Und sie haben sich immer auf Sachen eingelassen, die ihnen begegnet sind. Und da würde ich mal sagen, da sind nicht so viele Menschen wie sie, denn diese innere Bereitschaft oder diese Flexibilität oder Spontanität auch, die geht ja oft auch mit einer gewissen Furchtlosigkeit einher.
Das ist das Interessante. Ich bin sehr furchtsam. Also ich bin nicht, das überlege ich mir auch manchmal, wo ich doch eher so ein Zögerer und ein Zweifler bin und so. Und diese Dinge aber, weil eigentlich sind mir natürlich im Leben die Zweifler die Liebsten, die nicht alles sind, genauso ist es und genauso muss es sein. Das ist mir suspekt. Aber die Zweifler, die sind mir irgendwie nah, weil ich ja auch sehr viel gezweifelt habe. Aber mutig. Im Nachhinein würde ich auch sagen, ist mutig, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm, ich bin mutig. Aber dass ich mich das getraut habe, trotzdem dieser Unsicherheit und oder auch einer gewissen Ängstlichkeit, finde ich schon gut, ja.
Wir können, es ist leider unmöglich, diese ganzen Jahrzehnte angemessen aufzubereiten. Gott sei Dank müssen wir das nicht tun, weil Sie das alles selbst schon mal gemacht haben. Es gibt ein Buch, das Sie geschrieben haben. Das Buch heißt Sei einfach du, zum Jungsein bist du nie zu alt. 2020 ist es erschienen bei HarperCollins, kostet 16 Euro und kann man auch als Hörbuch bei Audible.
Ja, von mir gesprochen, ja.
Ja, ja, das wäre ja wohl auch noch schöner. Zum Jungsein bist du nie zu alt, HarperCollins, 16 Euro. Aber gehen wir noch mal zurück zu dem Jungen und auch Jugendlichen, der sich also nicht so gesehen fühlt und der leidet, aber da jetzt auch keine große Aufmerksamkeit und keine große Lobby hat und aus dem ja irgendwas werden muss, ne? Aus Jungs musste was werden. Sie haben die Schule nach der 8. Klasse, glaube ich, verlassen.
Ja, mehr gab es auch nicht zu der Zeit. Volksschule hieß das Ganze und weit und breit war nichts in sich. Ich glaube, Seelze hatte dann eine Mittelschule, aber mein Bruder ist da hingegangen. Es musste alles selber bezahlt werden. Ich wurde gefragt mit 15, was willst du werden? Wollte ich werden? Ich wollte Designer werden. Jedenfalls habe ich das natürlich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer Lampen entworfen, Leuchtkörper, irgendwie gemalt, stundenlang. Und die wahnwitzigsten Dinge haben meine Eltern gesagt, was ist das denn? Irgendwas Wort, wie gesagt, gab es nicht. Oh, dann werde ich vielleicht Kindergärtner. Nein, das machen nur Frauen. Das ist überhaupt auch nichts für dich. Wir haben etwas für dich. Wir stellen dich da mal vor. Koch. Aha. Okay. Koch. Gut. Ich war kein aufsässiges Kind und hatte da noch keinen starken Willen, dass ich gesagt habe, könnt machen, was ihr wollt, aber das mache ich nicht. Nein, ich habe es gemacht und das war dann auch schon eine ganz schöne Herausforderung und auch der Grund für viele Verzweiflung, ja, für große Verzweiflung, ja.
Sie haben es nicht nur gemacht, Sie haben es 50 Jahre durchgezogen.
Ja, nachher wurde es ja auch besser, da war ich selbstbestimmt, aber überhaupt dieser Moment erst, was willst du werden, wo soll dein Weg hingehen? Das war irgendwie fremdbestimmt erstmal, ja.
Und die Gastronomie, das wissen auch Leute, die in der Jetztzeit arbeiten, ist ein extrem hartes, eine ganz harte Branche.
Oh, ja.
Also mal abgesehen von den Arbeitsbedingungen.
Immer.
So eine Küche ist oft klein, künstliches Licht, man hat wenig Platz, das muss alles Hand in Hand. Das ist, wissen
auf
die
Zeit,
meisten Menschen,
ja.
Auch wenn sie es sich vielleicht nicht vergegenwärtigen. Ne? Eigentlich wir sitzen als Leute draußen und sagen, wieso dauert der Eintopf so lange oder so.
Ja.
Aber in so einer Küche, wow. Und, aber hinzu kommt noch, es sind sehr unsoziale Arbeitsbedingungen.
Oh ja.
Und die Atmosphäre ist oft noch sehr hierarchisch aufgebaut.
Aber hallo.
Und das muss damals noch sehr viel schlimmer gewesen sein.
Das war es allerdings. Und wenn dann so Jungs wie ich, die irgendwie nicht so sehr robust war, sondern irgendwie so ein bisschen empfindlicher, dann hatte man auch für Spott und heute würde man sagen Mobbing am Hals, weil ich dann denen zu sehr Mädchen war und irgendwie weiß ich nicht, was sie sich so uns so vorgestellt. Aber es war schon eine harte Schule und ich war oft verzweifelt und habe oft geheult, ja.
Sie sagen jetzt Mädchen, in einem anderen Interview haben Sie das schon mal erwähnt und haben da aber noch den Begriff, ich war denen vielleicht nicht maskulin genug.
Ja,
Was würden Sie denn sagen, was ist denn Maskulinität?
Das weiß ich nicht, weil wie ich das damals irgendwie, aber ich wusste nur, das waren eben halt, die haben Bier getrunken, die haben über Fußball geredet, die haben irgendwie derbe Späße gemacht oder so und das war nicht so meins und da habe ich gesagt, so bin ich nicht und das hat ja schon gereicht, dass ich da ein bisschen zart beseitigt habe, mich für andere Sachen interessiert habe, ja, um irgendwie gehänselt zu werden, ja.
Gehänselt, das ist das eine, aber das ist so ein bisschen klingt es wie vom Regen in die Traufe, dass Sie als Kind sich ja ganz allein gefühlt haben und das setzte sich offenbar dann.
Verzweifeln lassen, ja.
Wie lange war es schlimm?
Bis ich eigentlich ausgelernt hatte und dann war ich so anders selbstbestimmt. Da hatte ich das Rüstzeug. Und habe mich natürlich auch so ein bisschen angepasst und entwickelt in dieser Form, wie es da so zugeht, ja. Und habe immer versucht, dass ich sehr schnell verantwortungsvolle Positionen hatte, die mir ein bisschen mehr Raum gegeben haben, um selbst zu bestimmen, zu entscheiden und nicht irgendwie so jemand war, auf den man sich so konzentrieren konnte und ihn so durch die Gegend schicken und lächerlich machen oder so.
Ich freue mich sehr, dass neben anderen Premieren, die wir ja vorhin schon thematisiert haben, ne, nur weibliche Stimmen und die erste Ikone hier zu Gast und jetzt auch noch zum ersten Mal ein Gast, der diesen Song hier mitbringt, Laurie Anderson, Language is a Virus. Ganz, ganz toller Text. Wie kam das Lied auf Ihre Liste?
Wie kam das Lied auf meine Liste? Weil das war auch ein Lied, was mich sofort irgendwie, ohne dass ich bevor was wusste über diese Sängerin, sofort angesprungen ist und irgendwas auch in mir ausgelöst hat. Ich fand das auch so anders, so besonders. Und heute würde ich sagen, ja, ich liebe alles, was anders und besonders ist. Und da habe ich das also gleich so mit offenen Armen, irgendwie mit offenem Herzen irgendwie aufgenommen und war ein Fan, bin alles, was ich von Laurie irgendwie in die Hand kam, habe ich mir geholt und diesen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber
Home of the Brave.
Genau, ich habe den im York-Kino gesehen, das weiß ich noch und ich hatte das Gefühl, ich glaube, es waren nur noch 5 andere da und es war so für mich irgendwie so eine Darbietung und überhaupt, das war, diese Frau hat mich so fasziniert, ja, und mit diesem Song irgendwie, wir waren gerade bei Bauarbeiten für unser gemeinsames Hausprojekt und ich stand da unten im Keller im Schutt und habe dann beim Sender angerufen und habe gesagt, dieses Lied, das ist mein Favorit. Und das wurde dann auch tatsächlich gespielt. Und dann habe ich gesagt, wow, ich glaube, jetzt haben alle zum ersten Mal dieses Lied gehört. Irgendwie, was ich mir gewünscht habe. Keiner kannte das. Weiß ich nicht, aber das habe ich mir so vorgestellt.
Also Laurie Anderson, ich weiß auch gar nichts über sie eigentlich, aber gehörte zu den auf jeden Fall ersten Frauen, die auch so elektronische Musik, ja, die damit so gespielt haben, ja, auch mit einem Selbstverständnis und also Language is a Virus.
Yeah.
Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy in a train, and they seem to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus.
Ja.
Ja.
Wunderbar.
Da sitzen wir. und strahlen, ganz glücklich. Das lädt einen so auf, das ist das, was ich auch vorhin mit der Musik, mit diesem Zauber so, ne, das lädt einen
ja,
auf.
Und deswegen sofort auch, die Gefühle da, zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, da ist sofort eine Verbindung, so wie es mir da gegangen ist und welches Lebensgefühl und welche Gedanken irgendwie mich zu der Zeit getrieben haben. Na klar, da war ich in dieser Phase dieses Aufbaus da mit dem Haus und das war auch ein Umbruch meines Lebens, weil ich da auch wieder einen neuen Abschnitt gemacht habe, weil als meine Tochter dann aus dem Haus ging, habe ich gesagt, wie will ich leben und alleine, isoliert und so. Und dann wieder, es ist wieder etwas zu mir gekommen. Ich hatte das im Kopf, aber diese Dinge, ich habe es erkannt, als das an mich herangetragen wurde und habe gesagt, ja, okay, das gucke ich mir an, das mache ich mit. Und dann war das auch so ein Verknüpfen, meine Gedanken, die irgendwie scheinbar irgendwie durch die Welt geflogen sind und an die Menschen, die dann gesagt haben, hier, ich habe deinen Gedanken gelesen, möchtest du irgendwie hier mit machen oder so. Und das deshalb war das Lied das auch. Und da stand ich da unten einsam und alleine, verstaubt und dreckig mit einer Maske zu der Zeit auch, aber eine Staubmaske.
Also würden Sie sagen, dass man muss sich etwas beim Universum wünschen? Also ich weiß noch nicht. Oder sind die Dinge vorbestimmt? Oder muss man es vielleicht gar nicht erklären?
Nee, das muss man nicht erklären. Man kann es nicht erklären, aber ich weiß nicht, ob es vorbestimmt ist. Aber auf alle Fälle ist das irgendwie verknüpft worden. Irgendwie mein Gedanken mit dem, das passiert ja nicht immer, aber bei so wichtigen Dingen stelle ich fest, irgendwie da passiert etwas, wenn ich ganz stark irgendwie mir etwas vorstelle oder wünsche. Manchmal ist es so. Und das war öfter manchmal.
Das heißt, dann ist in Ihnen ein etwas, was manche Menschen vielleicht von Geburt an haben und Sie nicht, aber Sie haben sich ein Urvertrauen erarbeitet, würde ich sagen. Würden Sie das auch sagen?
Schwierig, ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber das hat mich so auch in anderen Situationen gesagt, irgendwie warte ab, irgendwie jetzt ist nicht so weit. Also ich habe nicht krampfhaft versucht, irgendwie etwas irgendwie zu erreichen oder so. Und ich habe gedacht, das kommt zu dir. Ich habe immer dann irgendwann das gedacht, das weiß das Universum oder wer auch immer und legt mir das irgendwann vor die Füße. Und ich meine, ich musste ja auch 77 Jahre alt werden, um auch wieder etwas mir vor die Füße gelegt wurde. Ich musste so lange darauf warten, aber es ist dann passiert, ja. Und dann ist das so, ja.
Ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil man weiß ja nie, wann
man
fliegt
schon
einem
immer
die,
wissen wollte was
nee, es geht gar nicht darum, dass ich das als zu indiskret empfunden habe, das hätte ja an der Fragestellung auch so ein bisschen gelegen, aber ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich natürlich mitbekommen habe, wie gut Ihnen das tat, dass Ihnen Carlos begegnet ist und dass Sie jetzt auch schon, wenn ich richtig das richtig rechne, über ein Jahr zusammen sind und das ist so ein freundlicher, ich habe ja sein Gesicht auch gesehen, ich weiß, um was für eine Person es sich handelt.
Und auch aus so einer Situation heraus und das ist ja auch wieder das Interessante, ist nicht nur irgendein Mensch, sondern auch ein ehemaliger Ehemann mit Kindern, ja, letztendlich, um genau das mir so vor die Füße zu legen, einfach so und das ist doch irgendwie, ja, das macht mich schon nachdenklich, ne? Und es finde ich als großes Geschenk, ja.
Ja, und ich freue mich, dass das noch, schön.
Ja, einfach so, so.
gut. Spielen wir jetzt Musik und dann geht's weiter. Also was, gibt es hier einen Song, der Carlos gewidmet ist?
Nein, er ist die Musik.
Er ist die Musik, oh wow. Gut, dann werden wir auch nicht so tun, als sei es Yes, Sir, I Can Boogie. Tanzen Sie zusammen?
Das ist der Schlager irgendwie gewesen, der auch eine Bedeutung hatte zu einem Zeitpunkt, als mein Leben auch nochmal wieder durcheinander gewirbelt wurde, wo etwas mit mir passiert ist, was ich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte.
Sie sind nach Berlin gegangen, 1968.
68, zu der Zeit der 68er Unruhen und
eigentlich Proteste, ging es ja darum, dass Sie sich bewerben wollten als Schiffskoch auf dieser Passage von...
Das habe ich gemacht, und deshalb, das hat noch nicht geklappt, weil das war Frühjahr und im Herbst sollte also eingestellt werden. Ja, meine Bewerbung behalten. Ich hatte nun plötzlich noch ein gutes halbes Jahr Zeit, bin nach Berlin gegangen Und
Tante Rosi oder wie
Tante
hieß sie?
Röschen, ja, Tante Röschen. Röschen.
Tante Röschen. Mit der Flatulenz.
Genau, diese elegante Dame, die uns immer auf dem Dorf besuchte mit rot gemalten Lippen und rot lackierten Fingernägeln. Sowas hatte ich noch nicht gesehen. Geraucht hat und wirklich so eine Dame aus Berlin war. Und ich stand da mit offenem Mund irgendwie in meinen kurzen Hosen da und habe nur immer die Frau angeguckt. Und Tante Röschen war schon irgendwie eine besondere Hausnummer. Und das Süße war, weil, das muss ich auch immer erzählen, weil das war, passte überhaupt nicht. Tante Röschen war so elegant, ich jedenfalls habe das so gesehen. Aber manchmal hat sie ihre Seite so ein bisschen angehoben und hat gepupst. Und dann habe ich immer gedacht, oh mein Gott, irgendwie, ja, und dann lachte die immer dazu. Dann lachte die immer dazu. Und das fand ich irgendwie so schräg. Und dann habe ich irgendwie, meine Mutter hat dann immer gesagt, Röschen vor den Kindern.
So. Hat man das denn nur gerochen oder auch gehört?
Nein, das war eigentlich immer, wenn ich mich dran erinnere, war das immer draußen, wenn sie uns in unserem kleinen Garten da gesessen hat. Also das war immer Tante Röschen und der Pups, das war immer irgendwie, das passte nicht wirklich zusammen ein paar Mal. Ja, aber das war ja, Tante Röschen, zu der bin ich dann, durfte ich dann 6 Wochen bleiben, bis ich eine Wohnung gefunden hatte in Berlin. Ja.
So, dann. Dann waren Sie also in Berlin und haben kurze Zeit später Heidi kennengelernt.
Ja, ganz genau, in dem Haus, wo ich dann eine Wohnung gefunden habe. Und Heidi, ja, das braucht man sich nicht lange ausrechnen, Heidi war gerade im 3. Monat schwanger. Und wir waren wie Rettungsringe füreinander. Wir haben uns geliebt und ich habe gesagt, ah, ist egal, irgendwie das Kind, Heidi lieb ich und das Kind, was auch immer, irgendwie, das ist auch, gehört auch zu mir. Ja, und wie gesagt, wir waren so 2 Menschen, die auf der Suche waren und ich sage das auch immer, wir waren Rettungsringe füreinander. Ja, wir haben uns unterstützt und irgendwie so viel Energie gegeben, so dass, ja, Heidi hatte auch eine schwere Kindheit gehabt und ja, ich habe sie so auch unterstützt und sie hatte dann Lust, sie hat ihre Hauptschule beendet, hat mittlere Reife nachgemacht und hat Studium angefangen. Also ich habe gesagt, ich mach das alles, mach du das Ding und mach diese Dinge, die dir keiner zugetraut hat. Und ja, und wie gesagt, wir waren irgendwie so in unserem eigenen Kosmos und haben uns gestärkt, ja.
Ihr wart vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, die besten Freunde und vielleicht seid ihr das jetzt immer noch.
Auf jeden Fall immer noch, ja.
So klingt es zumindest. Aber diese Ehe, dieses Gefäß Ehe, in dem ihr zusammen, ich weiß nicht, natürlich nicht, wie lange ihr da funktioniert habt, in Anführungsstrichen.
10 Jahre, ja.
Als, inwieweit das gelebt wurde, ja, die Tochter kam zur Welt, deine Tochter.
Ja.
Ja. Und es passierte das, was jetzt mit Yes Sir, I Can Boogie ein bisschen zu tun hatte. Eines kann ich weiß aus Erfahrung, dass du da nicht so gerne drüber sprichst, sonst machen müssen wir auch gar
aber
nicht.
Aber es war, hat den Boden mir unter den Füßen weggerissen und auch natürlich auch den der Familie und ich war vollgeladen mit schlechtem Gewissen, aber dieses Lied war dann, nachdem ich wirklich irgendwann so ein bisschen wieder auf der Erde stand und irgendwie nach vorne geguckt habe, war das so der Inbegriff irgendwie, das war so ein Schlager, ja, letztendlich, aber ich sehe mich noch genau auch bei diesem Schlager irgendwie, ich hatte mich schön gemacht und irgendwie hatte meine ersten Stiefeletten irgendwie so an und eine Jeans und so eine Trachtenweste aus der Puster in Rot bestickt und irgendwie wollte dann so abends in diese Szene tauchen und so. Und dann war dieses Lied da, Jesse, und dann habe ich wirklich so gemerkt, wie ich irgendwie so mein Kreuz durchgedrückt habe und habe gesagt, so, jetzt beginnt nochmal was Neues oder sowas. Ja.
Was war denn dieser Punkt, der diesen Schnitt gebracht hat?
Also ich bin einem Mann begegnet, wo zum ersten Mal Gefühle aufgetaucht sind und auch sowas wie Verlangen. Und dann sind wir in eine Situation gekommen, die er ausgelebt haben und ja, genau so ist es gewesen, ohne dass da Liebe, aber es war eher dieses Verlangen und in diese neue Situation hineinzugehen und zu schauen, was passiert da mit mir. Ohne dass ich vorher auch voll mit Sehnsucht nach irgendwelchen Sachen war oder so. Ich habe vorher eine ganz normale heterosexuelle irgendwie Linie gehabt, ja. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen, ja. So aus dem Nichts, jedenfalls. Ich habe das nachher alles aufgearbeitet. Irgendwie gab die Selbsthilfegruppe Schwule Väter in Berlin. Und da bin ich dann reingegangen, um das alles aufzuarbeiten und zu schauen und mitzukriegen, dass es so viele andere Männer gab, die so ähnlich oder genauso in so einer Situation waren. Das war auch nochmal eine ganz schwere Auseinandersetzung. Ja. Noch Affären mit Frauen gehabt und dann irgendwie, bis ich dann gesagt, komm, Günther, gib's auf, irgendwie, das ist jetzt so und dann ist gut.
Baccarat, yes, sir, I can boogie. Radio 1, die Hörbarust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können sich zahllose Gespräche anhören, die Sie in der ARD-Audiothek finden, zum Beispiel mit Senta Berger, Jim Rakete, Luisa Neubauer, Micky Beisenherz, Samira El Oasil, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Christian Ulmen, Joachim Kroll, Maria Schrader, zahllosen Menschen, die hier schon zu Gast waren. Können Sie auch auf den Ihnen bekannten Podcast-Plattformen oder auch bei YouTube finden, wo auch Günther Krabbenhöft landet. Sie waren bei Alfred Biolek zu Gast.
Oh,
ja. Ja, na ja. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Aber das muss 27 Jahre her sein oder so.
Dass Sie sowas im Kopf 28. haben überhaupt. 1993 war das.
Aha,
also 30 okay. Jahre ist es jetzt.
30
her.
Jahre schon, okay. Ja. Weil ein Freund von mir hatte das zum 25. Jubiläum mir den Mitschnitt nochmal besorgt und er hat da angerufen in Köln und hat gesagt, mein Freund. Und dann haben die tatsächlich ihm noch so diese CD gedruckt und dann habe ich zum 25-jährigen Jubiläum diese Aufzeichnung nochmal gekriegt.
Das Thema war schwule Väter.
Ja.
Und Sie waren mit Heidi da, mit ihrer ehemaligen Frau?
Ja, mit meiner ehemaligen Frau und meiner Tochter.
Und ihrer Tochter.
Die gerade Mutter geworden war.
Auch verrückt, okay. Ja. Aber das war, genau. Aber damals war sie es, also als sie Kind war, hat sie ein Jahr nach der Trennung, sie haben sich von Heidi getrennt, obwohl nochmal, lassen Sie uns festhalten, sie sind beste Freunde und sie sind sehr eng miteinander.
Ja.
Aber die Ehe funktionierte als solche nicht weiter.
Ja.
Und ihre Tochter war zu dem Zeitpunkt wie alt, als sie sich getrennt haben?
10. Die war dann erst kurz also bei der Mama und irgendwann hat Valeska dann gesagt, sie möchte zum Papa. Und meine Frau, was ich ihr auch hoch anrechte, die hat gesagt, wenn du meinst, beim Papa zu sein, dann machst du das und so. Sie war auch noch weiter in ihrer Ausbildung und so, als Therapeutin und da war
Hast du das ganz gut?
Ja, passte das alles gut. Und
10 Jahre waren Sie alleinerziehender Vater?
Naja, nee, ich meine, wir waren 10 Jahre verheiratet und dann ist sie eigentlich 8 Jahre mit 18, ist sie dann ausgezogen. Ja, okay. Natürlich, meine Frau, die war ja immer da und die hat natürlich all ihre Dinge auch irgendwie übernommen. Und also da gab es keine Beschränkungen oder so. Sie hat lediglich bei mir gelebt und ich hatte den Alltag. Ja, klar.
Eigentlich sollten Freunde Eltern werden, oder?
Ja, manchmal ist es irgendwie, Liebe verändert immer alles. Das habe ich auch so festgestellt. Irgendwie den Freunden, da verzeiht man so viel, da ist man viel großzügiger und stellt nicht so viel Ansprüche und lässt sie irgendwie immer mit ihren Eigenheiten auch so sein. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, warum das denn plötzlich bei der Liebe irgendwie sich verändert. Nicht, muss ja nicht immer sein, aber dann ist das schon die Ausnahme, dass man dann sagt, okay, du kannst mit all deinen Eigenheiten und so auch hier können wir auch gemeinsam eine Ehe führen. Nee, da gibt es dann andere Regeln und strengere Regeln.
Ja, es wird was mit dem Sex zu tun haben, weil genau, Liebe empfindet man für Freunde ja auch.
Ja, ja, ja.
Es ist halt nicht das Verlangen.
Ja, ich würde sagen, das ist, ja, das ist so, sehe ich auch so. Aber okay, das war schon.
Und Ihre Tochter? Das haben Sie selbst mal gesagt, sonst wüsste ich es auch gar nicht und sonst würde ich es auch nicht anführen. Hat irgendwann gesagt, du hattest für immer für alles Verständnis. Alles wurde immer diskutiert. Würden Sie Ihren Erziehungsstil als antiautoritär bezeichnen?
Ja, na klar, weil ich aus anders groß geworden bin und habe natürlich dann in dieser Absolutheit auch wieder was Falsches gemacht. Ja, ich wollte, dass irgendwie alles erklärt wurde, weshalb und wieso ich Nein sage und weiß ich was. Und dann hat sie gesagt, oh Papa, das geht mir so auf den Senkel. Ja, verstehst du? Kannst du mal irgendwie sagen, was du willst oder nicht willst und so. Und ja, das habe ich gesagt, ja, okay, man macht wahrscheinlich immer was falsch, aber genau aus diesem, mit diesem Hintergrund, weil ich selber so autoritär erzogen wurde und keine Widerreden gab. Das ist auch anstrengend. Ich war sicherlich auch manchmal anstrengend, weil ich irgendwie immer dachte, ich stehe unter Beobachtung, wollte immer alles wissen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, natürlich. Also wir reden jetzt hier nicht von 2023 und ohne, dass es jetzt selbstverständlich ist. So auch nicht und nicht mal in Berlin, im toleranten Berlin. Aber es ist natürlich eine ganz andere homosexuelle Infrastruktur inzwischen, auch mit anderen Rechten. Aber als Sie das damals, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und zwar von allen Seiten. Ich kann mir auch vorstellen, die die schwule Szene ist ja auch nicht gerade dafür bekannt, besonders tolerant zu sein, wenn ich das sage.
Nee, da hat oft gesagt, was ist denn nur was mit einer Frau und Kind oder so? Das fanden die auch nicht so lustig. Ja. Und nee, das war schon auch nicht so einfach.
Ja, wenn
das
man stimmt, nichts falsch machen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und dann hat mir das geholfen. Wir haben ja das dann auch thematisiert mit den schwulen Vätern. Das gab ja diese Selbsthilfegruppe und da bin ich dann auch gewesen und daraus sind auch meine ganzen Freundschaften dann später entstanden, weil die alle in den ähnlichen Situationen waren und diese Freundschaften, die halten nun auch schon seit 35, 37 Jahren und wir sind uns wirklich so liebevolle Freunde und wir machen auch noch gemeinsam zusammen. Es gibt so eine Gruppe von 5 Leuten und das finde ich toll, ja. Und es gibt auch überall die Kontakte zu den Ehefrauen, weil schließlich, also gab es irgendwie, ja, innige Verbindungen und das finde ich, das sind die richtigen bunten Familien, wo alles zusammenkommt jetzt und das finde ich auch wirklich wunderbar. So nochmal so eine ganz andere Gruppe Menschen wieder irgendwie, die so irgendwie mit diesem Hintergrund, ja.
Dann haben Sie eine Zeit lang, als es noch ziemlich unklar war, worum es sich bei AIDS eigentlich handelt, haben Sie, ich glaube, auch fast 10 Jahre Sterbebegleitung gemacht.
Nein, nicht ganz so lange. Aber ich, wir haben diese Ausbildung bekommen bei der Berliner AIDS-Hilfe. Und dann ja, hatten wir unsere wöchentliche Gespräche, um das zu thematisieren. Und es war ja zu der Zeit, ja klar, da kam das auf, da wurden irgendwie Rock Hudson oder so, irgendwie tauchte dann auf, irgendwie, der dann an AIDS gestorben war und dann wurde das immer, rückte das immer näher, dass dann auch im Bekanntenkreis so die ersten Fälle waren. Und ja, dann hatte ich mich auch entschieden, also da auch aktiv zu sein bei der Berliner AIDS-Hilfe und habe diese Schulung da gemacht zur Sterbebegleitung.
Wie haben Sie den Tod wahrgenommen und kennengelernt?
Naja, das ist nochmal so eine ganz andere Nähe, wenn man dann so in die, ich hatte ein Ehepaar betreut und das dann zu sehen, wie das irgendwie immer
aber
schlechter.
Aber ein Hetero, also ein vermeintlich
heterosexuell. War am Anfang war das ja dann immer so, es ist so eine Schwulenseuche und nur die. Nein, dann tauchte ja auch bald schnell auf, dass da jeder irgendwie auch von betroffen sein konnte. Und ich hatte dann auch dieses Ehepaar zu betreuen.
Die beide positiv waren.
Ja, beide. Ja. Und das war dann schon eine Aufgabe, so neben meinem Beruf, neben meinem Alltag und so, sehr viel Zeit auch für haben, weil sie auch auch diese Hilfe brauchten und das dann zu sehen, wie das immer schlechter wurde, ja, bis auch zu dem Tod, damals war das ja immer irgendwie noch ein Todesurteil.
Ja, das stimmt. Jetzt gibt es Therapien, es gibt es Leute, die seit 25 Jahren möglicherweise HIV-positiv sind. Und manchmal sind auch die Spuren gar nicht mehr nachweisbar. Die Therapien sind jetzt so gut.
Das war eben halt schon dann unausweichlich dann dieses Ende oft.
Wir spielen noch zwei Lieder von Ihnen. Eins kommt von Ideal und eins von Maria Callas. Zuerst kommt Ideal, Blaue Augen. Wofür steht der Song?
Das ist auch eine Zeit gewesen. Auch für mich war das so erfrischend, so neu. Und Ideal war sowieso irgendwie für mich in dieser Zeit der neuen deutschen Welle irgendwie so das Flaggschiff, der Leuchtturm. Und Annette Humpe und ihre Crew da, die fand ich so toll. Und auch das, ich glaube, ich habe... Ich weiß nicht, wie lange man gefahren ist von Köln nach Berlin mit dem Auto, glaube ich, 6 Stunden. Zu der Zeit war noch die Grenze. Ja, genau, da musste man noch durch. Und dann lief das immer irgendwie, deine blauen Augen. Und es war irgendwie auch ein richtiger, wie so man sagt, ein Ohrwurm. Für mich war das irgendwie ein cooles Lied. Also einfach so. Ja. Und auch das Beste für mich in dieser Zeit.
TV lässt mich völlig kalt und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Tons gemeint. Aus Skoda oder Fiorucci flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust.
Ja, es ist wirklich schwer, sie, wenn Musik läuft, sie ruhig zu halten, weil sie tanzen möchten. Und dann können wir ja auch zu diesem jetzt ganz am Schluss unseres Gesprächs einfach doch auch kurz das streifen, was natürlich in allen Interviews mit Ihnen kurz zur Sprache kommt. Wie kam es zu diesem, wie wurden Sie dieses Internetphänomen, wie wurden Sie bekannt? Ja, natürlich als ungewöhnlich stilsicher angezogener Mensch, der auch in einer Stadt wie Berlin auffällt. Sie wurden von einem schottischen Touristen an einer U-Bahn-Haltestelle gefragt, ob er sie fotografieren dürfe, was sie zuerst abgelehnt haben. Er hat dann aber so nett gebeten, dass er sie fotografieren durfte. Und dieses Foto ging viral. Offenbar irgendwo hat sich da dieser Bug eingeschlichen, dass sie als 104-Jähriger durch die Welt gondelten. Und eine Freundin von ihnen aus London hat das dann irgendwann ihnen zugespielt und gesagt, guck mal, wissen
die
Sie noch?
Die reden über dich, ja. Ja. Das Netz, ja. Ich glaube, ich hatte das erste Mal so ein Smartphone und konnte bisher telefonieren. Ich kannte diese ganzen Medien nicht irgendwie. Aber das hat sich dann alles so hochgeschaukelt.
2015 war das
ja,
zur Einordnung.
Ja, so. Und dann haben Freunde so richtig gezählt. Dann ging plötzlich das so auf die Millionen, diese Klicks da. Und ich sagte, du schaffst die Millionen. Da stand ich da immer vor. Ich denke, was geht hier denn ab? Ich habe mich immer gewundert, dass die Leute irgendwie das auch so gefeiert haben, weil ich habe immer mich ja so wahrgenommen, wie ich bin. Ich habe gesagt, wieso ist denn, was ist jetzt anders? Ich war doch immer so. Und ich konnte das nicht so richtig einordnen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, klar, diese 105 Jahre alt, ich habe jetzt den Stress, auch 105 zu werden, damit die Geschichte irgendwie stimmt. Ja. Und dann dieses irgendwie, der Tanz in irgendwelchen, also in angesagten
nun,
Clubs oder sowas.
Das stimmt ja nun. Das war nur zu dem Zeitpunkt, glaube ich, interessanterweise noch gar nicht
nee,
so.
Nee, das war noch nicht. Das kam dann als alles. Und das meine ich, das sind so Sachen, die irgendwie zusammengebaut wurden. Und dann weiß ich heute, wow, so funktioniert das. Das kann man ja gar nicht so irgendwie planen, wie das einfach so normal abgelaufen ist. Und es dauerte wirklich nicht lange. Da lief ich in den Tickern der Taxis in New York, in Neuseeland, in Japan, wo dann auch schnell irgendwie so eine Crew kam. Ich war gerade bei Freunden auf Mallorca und ein befreundeter Fotograf sagt, man sucht dich hier. Man lief mit einem Foto von mir durch Kreuzberg und hat gesagt, wir suchen den Mann. So. Und dann kamen die irgendwie und die hatten so einen Modekatalog, aber ich musste nicht denen ihre Sachen machen. Die haben so eine Geschichte von mir erzählt. Die haben mich in meinen Klamotten fotografiert und es so eine Fotostrecke gefahren. Und dann ging das Schlag auf Schlag in Medien jeglicher Art. Und ich,
international,
ja,
Wahnsinn.
Ja, es war irgendwie
wirst du denn werden Sie denn eigentlich besampled? Also gibt es Modefirmen, die an Sie herantreten und sagen, hier bitte trag unseren tollen Anzug?
Also ich habe das schon dann irgendwann bald mal mit meiner Martha besprochen, die so
PR-Agentin.
Ja, genau,
oder?
Ja. Und die irgendwie, dass ich also nicht dafür in Frage komme, weil ich kann nur immer das, ich kann nicht, ich bin kein Model, ich schlüpfe nicht in irgendeine x-beliebige Klamotte und dann ist das Herr Krabbenhöft. Das passiert höchst selten und wenn, dann muss es genau das sein, was ich auch selbst persönlich anziehe. Und da ist das also nicht so das Thema, dass ich da so modele. Es gab dann mal die Werbung, wo ich tanze und das ist so eher das und was mich so irgendwie zeigt. Na klar, kamen die Leute jeglicher Art, die sich so irgendwie was davon versprochen haben, dass es ihnen hilft, wenn dieser ältere Herr, dann hieß es ja bald irgendwie der Hipster oder
naja, es sind, ist ja nicht
Opa
bei einer
so.
Million, es ist nicht,
oh
bei einer, nicht bei einer,
nein,
Million Klicks,
nein,
geblieben,
nein,
sondern
nein,
es sind dann irgendwie 3 Millionen Klicks,
ja,
und Janet Jackson
genau,
schreibt über dich,
ja,
und
oh
sie
mein Gott,
und so weiter.
Ja,
also das ist
ja,
schon
stimmt,
irgendwie
ja, ja, es hat Dimensionen
eins kommt
angenommen.
Zum anderen.
Ja, ja, genau.
Und du
also
hast
eine Million plötzlich irgendwie kommt dann schon mal ganz schnell zusammen und dann staune ich einfach immer noch, nach welchen Kriterien. Das will ich eigentlich auch gar nicht wissen, aber ich staune.
Und staunen darf man auch, und das sind jetzt so wirklich die letzten Meter und die letzten Minuten dieses Gespräches, aber wir müssen es kurz thematisieren. Da waren zwei Mädchen in der U-Bahn wieder. Es lohnt sich eben offenbar doch mit den öffentlichen
U-Bahn, fahr mal wieder U-Bahn, Linie 1.
U-Bahn.
Ja.
Eigentlich müsste die BVG ganzen dir einen fetten. Zum Schluss kriege ich jetzt, duze ich dich die ganze Zeit.
Ja,
es tut
ist
mir
okay,
wirklich, es
ja,
passiert jetzt einfach, also, weil deine
voll,
Art
voll
so.
Voll okay, ja.
Okay. Also da sind zwei Mädchen in der U-Bahn und sagen, hey, hast du nicht Lust mit uns zum Tanzen,
ja,
zu gehen? Und
genau,
du sagst deine Abendverabredung ab und gehst mit denen ins Berghain. Ein Ort, von dem du sicherlich schon gehört hattest,
habe, ja,
also Sodom und Gomorra, und plötzlich kommst du da rein und tanzt 8 Stunden am Stück. Wie schafft man das denn eigentlich?
Ja, mit dieser Energie, die dieser Laden ausgeströmt hat. Ich bin ja da irgendwie so, habe ich gesagt, ja klar, irgendwie komme ich mit. Und dann stand ich da vorne und die fragten, die Mädchen waren auch sehr jung, irgendwie, wie alt sie sind, oh, ja, irgendwie 21, okay. Und ich habe gedacht, ich bin besonders witzig und sage dann, aber mich fragen sie nicht, wie alt ich bin, ne? Doch, und das wollten sie dann wissen. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, zu der Zeit, ich glaube, 70 oder so irgendwie.
Seid ihr denn relativ schnell
ja,
überhaupt rangekommen? Weil normalerweise
ja, es war,
heißt es doch
an dem
doch
Tag
Schlange.
Nicht so viel. Das war ja Sonntagmittag. Also das ist ja eine Zeit, die eigentlich wirklich also für mich passt. Ne? Was ich dann auch festgestellt habe, das ist so, ja, man geht
so
ausgeschlafen dahin
nach
und kann allen Leuten zeigen, die jungen Leute, die vielleicht schon die Nacht durchgemacht haben und dann wirklich auch in den Seilen hängen und dann kommt dieser alte Herr da an mit so einer Energie, dann fragen die doch automatisch schon, hey, was hast du denn genommen oder sowas? Ich sage, was? Irgendwie, was soll ich nehmen? Da oben aus den Lautsprechern, da kommt das raus, was mich irgendwie, was mir die Energie gibt. Und ja, dann habe ich da irgendwie 8 Stunden getanzt und wirklich irgendwie, ich war in einem anderen Kosmos und habe mir die Seele aus dem Leib getanzt und dann bin ich nach Hause geschwebt irgendwie. Ich fühlte mich wie so ein Luftkissenboot 10 Zentimeter über der Erde und bin nach Hause, ja, doch, das mache ich Sonntag wieder, ja. Und das war so eine tolle Offenbarung, weil es war irgendwie auch so eine besondere Atmosphäre, ja. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dieses erste Mal.
Also nach wie vor gehst du regelmäßig tanzen, das gehört
ja,
zu
genau,
deinem Leben
zu meiner,
dazu.
Ja, und ich sage immer, nur wer tanzt, Entschuldigung, nur wer steht, tanzt scheiße. Also man kann einfach irgendwie, es ist immer richtig, wenn man sich
ja,
dieser Musik hingibt und man muss es einfach nur machen. Und es ist ja eigentlich auch egal, welcher Musik, Hauptsache man hat Spaß dabei, man bewegt sich und
genau,
ich meine, dieses Techno oder Hausmusik mag ich etwas lieber als die harte
Techno.
Hast
du aber nichts mitgebracht, du hast keine Hausmusik.
Nee, weil das ist wirklich nur Musik zum Tanzen für mich, ja. Also die höre ich nicht in meinem Kämmerchen. Kälberlein. Mhm. Und manchmal ein neues Ding, wenn ich so durch die Stadt laufe und meine Kopfhörer aufhabe, das ist so der Taktgeber, dann tanze ich durch die Stadt oder so. Das ist auch noch so. Am Anfang habe ich noch gedacht, was denken denn die Leute? Hast du nicht alle Latten am Zaun da, wenn du da so ein älterer Herr da so durch... Aber dann weiß ich, ich muss das machen, weil das ist irgendwie ein Spaß für mich. Und es macht mir einfach Freude, auch wenn das ein bisschen bekloppt vielleicht aussieht oder... Nein, aber es ist mir auch egal, wenn andere Leute mir irgendwelche Grenzen setzen. Manchmal fragen ja die Leute, findest du nicht auch, du bist zu alt dazu? Und ich sage, gibt es eine Altersgrenze für Lebensfreude oder Spaß oder so? Sag ich, vergiss es, ja.
Vergiss es. Deswegen verlosen wir jetzt auch einfach nochmal, auch wenn es nicht mehr neu ist, dein Buch.
Aber das ist zeitloses Ding, ich kann dir sagen.
Was also, denn, das Buch?
Das Buch, ja.
Natürlich.
Das ist also egal, vor wie vielen Jahren das geschrieben worden ist.
Ja, und zum Schluss gibst du nämlich auch Tipps für andere Leute, damit sie irgendwie so, also was heißt Tipps? Ja. Du schwingst dich jetzt nicht auf, indem du sagst, du weißt es besser als andere.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich rede nur von mir, den Dingen, die ich auch selber erlebt habe, selber gemacht habe. Möchte nicht irgendwie ein Ratgeber sein für irgendwie als, weiß ich was, Diene, irgendwie der es besser weiß. Nein, definitiv nicht.
Zum Jungen sein bist du nie zu alt. Sei einfach du. Das Buch von Günther Krabbenhöft. Und auch wenn Sie es nicht gewinnen sollten, können Sie es sich natürlich kaufen. Erschienen bei HarperCollins. Dazu müssen Sie wissen, was teilte oder beziehungsweise was schrieb Janet Jackson vor ungefähr 2,5 Jahren zu einem Foto, auf dem sie Günther tanzen sah, schrieb sie, Alter und Musik sind wie Kaffee und Milch? Schrieb sie, Alter, du kennst meine Musik nicht? Oder schrieb sie, Musik kennt kein Alter? Schreiben Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Wir beenden dieses Gespräch hier mit der zauberhaften Maria Callas.
Ach, wie oft hat mir die Dame geholfen, tief noch in die Verzweiflung noch zusätzlich zu sinken, aber dann auch wieder herauszufinden, genau mit ihren herzzerreißenden Arien. Also es ist für alles gut, für Freude und für Trauer.
Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, lieber Günther. Und danke auch für das Du, dass ich mir einfach so gegaunert habe.
Ja, es ist okay, vollkommen okay. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich auch ganz viel Spaß gemacht.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.